Ja, ihr dürft mit mir gerne das Lukas-Evangelium aufschlagen. Die ganzen letzten Wochen sind wir schon im Lukas-Evangelium und auch heute Morgen wollen wir es miteinander aufschlagen, und zwar das zweite Kapitel. Da möchte ich uns die ersten 7 Verse vorlesen aus Kapitel 2. Die ersten 7 Verse, dort haben wir einen Bericht, nämlich Gottes Bericht über die Geburt des Erlösers. Lukas 2. Verse 1 bis 7. Ich lese uns den Text vor und dann machen wir auch die Fenster wieder zu, sonst wird es zu kalt. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Ja, wir können die Fenster jetzt wieder schließen. Und dann bete ich noch mit uns gemeinsam. Lieber Herr, es gibt kaum eine Geschichte, kaum einen Bericht, den wir vielleicht schon so oft gehört haben. Und gerade diese Worte, die wir schon oft gehört haben, sie kommen uns manchmal so vertraut vor, und doch haben wir vielleicht noch gar nicht richtig den Inhalt verstanden. Und wir wollen dich aus diesem Grund bitten, dass du uns hilfst heute Morgen, wenn wir ganz neu auf diesen Text hören, dass wir recht hören können. Leite uns, Herr, in deine Wahrheit durch deinen Geist. Und wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir für das Evangelium, für die gute Botschaft von deinem Kommen. Amen.
Amen.
Ich glaube kaum, dass jemand diese Verse noch nicht gelesen hat, es sei denn, er hat vielleicht noch gar nicht viel in der Bibel gelesen oder auch viel von ihr gehört. Aber gerade aus diesem Grund, weil wir alle diesen Text so gut glauben zu kennen, ist es manchmal hilfreich, ihn ganz neu anzusehen und sich darüber Gedanken zu machen und rauszufinden, was wollte Gott uns eigentlich sagen, der Autor ist des Wortes, welches wir hier auch vor uns haben. Der Lukas hat es unter der Leitung des Heiligen Geistes aufgeschrieben, und Gott ist aber der Autor. Was will Gott uns berichten? Unser Text ist nicht arg lang. Ich will gerade mal diesen ersten Vers nochmal mit uns gemeinsam vorlesen und den zweiten Vers. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus. Der Name Augustus wurde ihm verliehen und meint nichts anderes als der Erhabene. Er wurde wie ein Gott angebetet, und so hat er sich auch selbst gesehen. Er ist der Erhabene, er ist der Kaiser des römischen Weltreiches, und nun möchte er einfach wissen, wie viel Untertanen er hat. Und jetzt soll sich der ganze Erdkreis erfassen lassen. Und diese Erfassung, die geschah unter dem Kyrenius, dem Statthalter, der damals in Syrien war. Das wird uns hier berichtet. Und jetzt könnte man ja meinen, ach ja, dieser Kaiser Augustus, was hat er damals nicht alles für Ordnungen und Gesetze erlassen, und seine, also Untertanen, die haben ja gar keine Chance gehabt, ihr eigenes Leben zu leben. Und wenn wir nun aber ganz genau hinschauen, wenn wir es ganz genau betrachten, dann ist es doch so, dass also dieser erhabene Kaiser Augustus letztendlich Gott dienen muss. Und wir alle wissen aus dem Alten Testament zum Beispiel, dass ja der Geburtsort des Erlösers Bethlehem sein musste. Ja, das wird uns im Micha, im Propheten Micha, im 5. Kapitel, genau so erklärt er. Micha hat es als Prophet angekündigt. Und nun wissen wir auch, dass Maria nun die Mutter von dem Herrn Jesus Christus war, die leibliche Mutter von dem Herrn Jesus Christus. Und sie nun aber aus Nazareth kam und dort lebte. Und wie soll jetzt die Mutter, die werdende Mutter, von Nazareth nach Bethlehem kommen? Hat sie denn vorgehabt, in Bethlehem Urlaub zu machen? Nein, sicherlich nicht. Überhaupt war der Gedanke, ihr und auch Josef, ihrem anvertrauten Mann, keiner gewesen, der in diesem Augenblick auch so kam, dass sie gesagt hätte, ja, wir müssen jetzt mal wieder nach Bethlehem gehen. Und doch sollte es genau so geschehen, dass der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der wahre Mensch geworden ist, in Bethlehem auch geboren werden sollte. Und nun hat Gott den Kaiser Augustus gebraucht, den Erhabenen, um diese Erfassung auch durchführen zu lassen, diese Volkszählung in gewisser Weise. Und jetzt muss also der Josef mit der Maria zusammen nach Bethlehem reisen. Das ist gut, wenn wir das vor Augen haben und uns merken. Alle diese Könige auf der großen, weiten Erde sind in der Hand des Herrn. Wir wissen es vom Alten Testament her aus der Sprüche im 21. Kapitel, im allerersten Vers wird es uns ja beschrieben, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er immer will. Also wir haben nicht direkt so viel mit Könige heute mehr zu tun. Wir haben hier in Deutschland also einen Bundeskanzler, Olaf Scholz. Wir haben Minister. Wir haben also im Land Baden-Württemberg auch einen Regenten. Und wir haben in den Gemeinden einen Gemeinderat. Selbst die tun uns wahrscheinlich gar nicht oft persönlich tangieren, oder wir haben nicht viel mit ihnen zu tun. Wir haben mit anderen Regenten zu tun, die am Arbeitsplatz uns Dinge sagen oder in unserer Arbeitswelt bestimmen und leiten. Sagen wir es mal so. Wir haben schon auch so etwas wie eine Hierarchie in unserem Leben, wo wir immer wieder auch gesagt bekommen von anderen, was wir jetzt tun sollen. Das sind wirklich so unsere Orte, wo wir unmittelbar mit solch einer Machtausübung zu tun haben. Und ganz oft kommt es uns so vor, als würde diese Machthaber völlig frei und unbeschwert ihre Macht ausüben können, zum Spotte von uns, also quasi zum Schade von uns. Und deswegen ist es hilfreich, wenn ich mich daran erinnere, dass also die Herzen der Machthaber in der Hand des Herrn sind. Und ich gar nicht mich fürchten muss vor den Machthaber oder auch jetzt Angst haben muss, dass mir etwas genommen wird. Gar nichts kann mir genommen werden, was der Herr mir nicht nehmen möchte. Und wenn der Herr es mir nehmen möchte, dann ist es gut, wenn es mir genommen wird. Ich hoffe, das ist etwas, was wir glauben und festhalten. Gott allein ist erhaben. Ich möchte uns auch aus dem Alten Testament, aus den Psalmen, es vorlesen. Psalm 95, Vers 7. Psalm 95, Vers 7. Dort heißt es, denn er ist unser Gott. Psalm 97, Vers 9, Entschuldigung, nicht 95, Vers 7. Jetzt habe ich es falsch gesagt, aber ist nicht schlimm. Psalm 97, Vers 9. Denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist hoch, erhaben über alle Götter. Augustus, der Erhabene. So hat er sich also nennen lassen. Und er hat sich sogar also wie ein Gott auch gesehen. Aber er ist nicht erhaben. Alle, die Macht haben, alle, die in unserem Leben manchmal auch einen großen Einfluss ausüben, sie sind nicht erhaben. Alle, die manchmal uns unser Leben schwer machen, sie sind nicht wirklich in der Kontrolle. Sie sitzen nicht am Steuerpult. Es ist nur ein einziger da, der über alle andere erhaben ist. Du bist hoch erhaben über alle Götter. Gerade wenn wir in Umständen uns befinden, wo wir von Menschen unter Druck gesetzt werden, die in irgendeiner Art und Weise Einfluss ausüben können auf unser Leben. Gerade da ist es so hilfreich, ein rechtes Gottesbewusstsein zu haben. Wenn wir es nicht haben, dann reagieren wir mehr als wir müssten gegenüber all den auch Drohungen, die oft auch uns gegenüber ausgestoßen werden oder gegenüber den Urteile, die über uns gefällt werden. Und wir sind dann ganz verängstigt und wir sind dann ganz auch in Not. Das ist nicht notwendig. Lernen wir doch, dass es nur einen einzigen Herrn gibt, der erhaben ist, über alle anderen erhaben ist. Und er hat damals das Herz von dem Kaiser Augustus angeleitet, dass er nun eine Erfassung damals beschlossen hat. Und das aus dem Grund, weil Josef und Maria von Nazareth nach also Bethlehem reisen sollte. Wie herrlich führt Gott sein Werk auf dieser Erde. Aber man muss schon hinschauen, genau hinschauen, im Glauben es betrachten, dass man für sich selbst in seinem eigenen Leben das immer wieder auch wahrnimmt. Und das möchte ich euch mitgeben als Ermutigung. Schaut auf den Herrn und seine Größe. Gerade wenn ihr ganz arg auch angefochten seid von der Beeinflussung und von der Machtausübung von anderen, die nun auch in euer Leben hineinwirken wollen und euch vielleicht auch Angst machen wollen. Blickt auf den Herrn und seine Erhabenheit. Wir müssen uns nicht fürchten, wir müssen nicht auch unsicher sein. Wir sind in den Händen von dem Herrn Jesus Christus geborgen. Er allein ist erhaben. Das ist das Allererste, was ich hier sagen möchte. Ein Herrscher, der dienen muss. Aber wir haben noch etwas anderes. Wir haben hier einen ganz kleinen Ort, der ganz groß herauskommt. Also in Vers 4, wenn ihr noch mal das euch anschauen wollt, dort lesen wir: Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Ein ganz kleiner Ort, der ganz groß herauskommt. In Micha Kapitel 5, Vers 1 wird dieser kleine Ort schon genannt. Und dort wird es angekündigt, dass dieser kleine Ort, dieser geringe Ort, der Geburtsort des Erlösers sein sollte. Ich lese es euch kurz einmal vor, Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Als der himmlische Vater für seinen Sohn, der Mensch werden sollte und geboren werden sollte, einen Geburtsort ausgesucht hat, da hat er nicht Jerusalem erwählt, die Hauptstadt Israels. Er hat nicht irgendeine andere von den ganz bedeutenden Ortschaften ausgewählt, sondern er hat also einen ganz kleinen Ort ausgewählt. Und der wird beschrieben von Micha: Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering. Ein ganz kleiner Ort kommt ganz groß heraus. Wenn wir in die Kirchengeschichte blicken, dann haben wir in der Zeit der Reformation zwei Orte hier in Deutschland, die auch sehr bekannt geworden sind. Zum einen Wittenberg als der Ort, wo Martin Luther auch seinen Dienst getan hat, und die Wartburg als ein Ort, wo er auch mehr oder weniger gefangen gehalten wurde. Wittenberg und die Wartburg, noch heute bekannte Orte. Warum? Weil Gott es gefallen hat, dort zu wirken. Nun, wir sind keine Ortschaften, wir sind Menschen. Und trotzdem, wir dürfen das auch übertragen. Und wir finden in der Bibel auch hier eine Anleitung, die uns erklärt, dass Gott große Freude hat daran, gerade die Geringen, die Kleinen, die Unbedeutenden, die, auf die alle herabblicken und die oft verachtet werden, sie in ganz besonderer Weise mit seiner Gnade zu versehen. Also, wenn ihr jetzt so in einer Situation euch befindet, wo ihr sagt, ach, auf mich schaut ja gar niemand, auf mich treten alle ein. Ich bin jemand, der missachtet wird, nicht beachtet wird. Ich bin jemand, der viele Schwachheiten und Nöte hat. Ich bin jemand, der ganz viele Winde und Stürme ausgesetzt ist. Ich bin gering. Ich kann von mir nicht sagen, dass ich überhaupt Beachtung in dieser Welt finde. Wenn die Menschen auf mich schauen, dann wenden sie sich vielleicht eher ab. Und sie suchen also dann einen anderen Weg, um mir nicht begegnen zu müssen. Nun, hier im Psalm 113 finden wir also eine Schilderung, wie Gott Freude daran hat, gerade die Geringe zu erhöhen. Und da heißt es in diesem Psalm 113, Vers 5: Wer ist wie der Herr, unser Gott, der in solcher Höhe thront, der so tief heruntersieht auf den Himmel und auf die Erde, der den Geringen aufrichtet? Nun möchte ich dich selber fragen, manch einer, der leidet und klagt und er ist wirklich angefochten. Aber manches Mal kann es auch sein, dass wir die Hand des Heilandes, des Herrn Jesus Christus, gar nicht bereit sind zu ergreifen. Er kann uns gar nicht aufrichten. Ne? Er streckt eigentlich seine Hand uns aus und sagt, also ich möchte gerne auch dich aufrichten. Und dann ist es oft der Stolz des Menschen, des Einzelnen, selbst des Allergeringsten, der dann immer noch sagt, ich kann es selber. Ich kann es selber. Ich brauche niemanden, der mich aufrichtet. Ich kann selber für mich sorgen. Ganz viele, die in Not sind, müsste gar nicht in Not sein. Der Herr möchte gerne dich aufrichten und möchte gerne dir beistehen. Das Einzige, was du brauchst, um diese Hilfe auch anzunehmen, das ist ein Verständnis und eine Erkenntnis, dass du ein Sünder bist und verloren bist. Und dass es nur einen Einzigen gibt, der dich retten kann und aufrichten kann. Und der eine, er ist der, der uns hier beschrieben wird im Lukas-Evangelium, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Er möchte dich aufrichten. Und alle, die den Herrn schon kennen und in großer Not sich befinden und dauernd erfahren, dass man auf ihnen rumtrampelt, und sie also selber so arg sich als gering empfinden, denen gilt es auch, den Geringen möchte er aufrichten aus dem Staub und den Armen erhöhen aus dem Kot, um ihn neben Fürsten zu setzen, neben die Fürsten seines Volkes, der die unfruchtbare Frau des Hauses wohnen lässt als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Halleluja. Ich hoffe, dass wir dies lernen. Jetzt möchte ich mal ganz besonders die ansprechen, die den Herrn schon kennen. Es ist ja auch für uns so, dass wir nicht immer uns so leicht damit tun, wenn wir von anderen missachtet werden, verachtet werden. Als Kinder Gottes in dieser Welt zu leben, bedeutet, verachtet zu werden. Manches Mal wird man sogar von anderen Kindern Gottes verachtet. Und es ist wirklich etwas, was jedes einzelne Kind Gottes zu lernen hat, wie es sich trösten lassen kann, wie es leben kann in einer Umgebung, die feindselig ist. Dass der Herr uns aufrichten kann, dass der Herr uns zeigen kann, was er aus uns zu tun vermag. Ja? Das ist etwas, wo wir jubeln dürfen darüber, egal wie gering wir sind, egal wie schwach wir sind, egal wie sehr wir uns als Leute ansehen, die vielleicht gar nichts können und gar nichts taugen. Manches Mal ist man da auch selbst sehr in Not, ne? Und hat den Eindruck, also ich schaffe ja gar nichts. Ich krieg gar nichts gebacken. Ich kann gar nichts wirklich auf den Weg bringen. Und da will der Herr ganz besonders uns eigentlich auch es aufs Herz legen. Gerade deshalb bin ich Mensch geworden. Gerade deshalb bin ich ans Kreuz gegangen. Gerade deshalb habe ich das Gesetz erfüllt. Weil ich gemerkt habe und gesehen habe, dass du es nicht kannst. Und gerade deshalb kannst du dich und darfst dich in deiner Geringheit in meine ewige Arme fallen lassen. Wie wohltuend ist es, von diesem Herrn aufgerichtet zu werden und fruchtbar gemacht zu werden. Das betrifft jetzt nicht nur Mütter, die also dann Kinder bekommen können, sondern das betrifft auch Menschen, die vorher gar keine Frucht für Gott bringen konnten, die nur für sich gelebt haben, nur für ihre Ehre, ne? Nur dass sie angesehen werden. Und auf einmal durch die große Gnade Gottes lernen sie zu leben für Gott, ihn zu ehren, für ihn fruchtbar. Frucht zu bringen. Ja, das kann der Herr ganz wunderbar schenken und möchte er auch geben. Also er kann es auch uns schenken als Ort, wo wir uns nun hier treffen in Neuestein. Wir sind hier in einer Kellerwohnung. Ne? Das ist so eine kleine Einlegerwohnung früher gewesen. Und das ist jetzt also unser Ort, wo wir uns versammeln. Gering in gewisser Weise, klein in gewisser Weise. Aber was für ein Licht vermag der Herr nicht aus diesem kleinen Ort erleuchten zu lassen. Vielleicht ist eure Wohnung, wo ihr wohnt, klein. Euer Haus, in dem ihr lebt, für euch auch so ein Ort, wo ihr sagt, ach, was kann da schon draus hervorgehen? Was kann da schon werden aus diesem Ort, aus dem ich jetzt herkomme? Nun, hier haben wir die Antwort. Bethlehem, Ephrata. Ein kleiner, ein geringer Ort, der missachtet war damals, nicht beachtet wurde als ein besonderer Ort. Und doch ging aus diesem Ort ein Segen hervor. Der Heiland wurde dort geboren und er wurde von daher zu einem bedeutenden Ort. Nun, wenn der Heiland bei dir ist, kann dein Ort, wo du lebst, ein bedeutender Ort werden. Nicht um deinetwillen. Nicht, weil du etwas Besonderes bist, aber weil der Heiland dort ist. Das ist der Grund, warum Wittenberg in der Reformationszeit auch ein Ort wurde, der in ganz Europa bekannt geworden ist. Dort hat der Herr Jesus Christus sein Zelt aufgeschlagen und hat durch den Mund von Martin Luther und andere, die er auch erweckt hatte, das Wort Gottes ausgebreitet. Und das ist wunderschön, wenn der Herr Jesus Christus einen Ort findet, wo er wohnen kann, wo er sein kann und wo er seine Herrlichkeit aufleuchten lassen kann. Seid ihr solchen Ort? Nun, wenn ihr solchen Ort seid, dann ist es im Grunde genommen völlig egal, ob ihr bedeutend oder unbedeutend seid, ob ihr angesehen oder nicht angesehen seid. Dann dürft ihr darauf vertrauen, dass durch den Herrn Jesus Christus euer Ort ein gesegneter Ort sein kann. Aber ich muss weitergehen und möchte noch was weiteres hier hinzufügen. Wir haben nicht nur einen Herrscher, der dienen muss, ein kleiner Ort, der ganz groß herauskommt, sondern wir haben zwei einfache Leute auf einer schweren Reise. Zwei einfache Leute auf einer schweren Reise. In Vers 4 lese ich uns nochmal in unserem Text vor. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Zwei junge Menschen. Und sie gehen nun auf einem Weg, der überaus schwierig ist. Das, was ihnen gar nicht einfach war zu verstehen, in einer Zeit, wo sie noch miteinander verlobt waren, warum ist die Maria auf einmal schwanger? Der Josef wollte sie schon verlassen. Das wird uns hier erklärt und beschrieben im Matthäus-Evangelium Kapitel 1. Dort heißt es also in dem Vers 19, dass der Herr ihn aufgesucht hat und dort steht, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber das im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Was für eine Aufregung muss das wohl gewesen sein, als Josef zuallererst mitbekommen hat, meine mir anvertraute Verlobte ist schwanger und er hat sie schon entlassen wollen. Zwei junge Menschen, die in diesem Augenblick ganz durcheinander sind. Die Maria hat auch erst mal verstehen müssen, was Gott in ihr und durch sie auch tun wollte. Das war schon etwas, wo sie Hilfe gebraucht habe, aber diese Hilfe habe sie bekommen. Manches Mal ist es für junge Menschen nicht einfach, den Weg in das Leben zu starten. Manches Mal habe sie schwere Reise auch vor sich. Aber sie müsse nie allein sein, wenn sie mit dem Herrn auf ihrem Weg gehe. Könnt ihr euch vorstellen, wie es war, als Josef und Maria von dem Erlass des Kaisers Augustus gehört hatten? Jeder muss dahin also und sich erfassen lassen, wo er geboren wurde. Und jetzt muss der Josef also nach Bethlehem mit seiner Maria. 150 Kilometer entfernt war das. Und sie war hochschwanger, kurz vor ihrer Niederkunft. Und die ganze Straße war brechend voll. Alle rannte hin und her, jeder an dem Ort, wo er halt auch hingehen musste, um sich auch erfassen zu lassen. Was für ein Stress. Was für ein Stress, was für eine Aufregung. Und jetzt muss ich noch 150 Kilometer reisen in dem Zustand, in dem ich mich befinde. Und nun machen sie sich gemeinsam auf den Weg. Eine mühsame Reise. Eine anstrengende Reise. 150 Kilometer, mehrere Tage sind sie unterwegs und dann kommen sie in Bethlehem an und dann also finden sie gar keine Herberge. So steht es ja dann am Ende, es gab keinen Raum für sie in der Herberge. Und jetzt setzt die Wehe ein und das Kind möchte auf die Welt kommen. Und sie finden noch einen Stall, einen Ort, wo nun auch sie sich zurückziehen können, wo nun Maria das Kind bekommt und es auf die Welt kommt, der Herr Jesus Christus. Und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, in die Futterkrippe, ja. Wir lesen das und wir sind heute, wenn wir dann auch so an diese Zeit zurückdenken, an die Geburt des Erlösers eher, ja, ich will nicht sagen romantisch veranlagt, aber für uns ist es etwas Wunderschönes, dass der Herr Jesus Christus geboren wurde, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Aber für diese zwei junge Menschen, Josef und Maria, war es etwas überaus Schwieriges, Anstrengendes. Etwas, wo sie mehr als einmal angefochten gewesen sind. Mehr als einmal sich auch Gedanken darüber gemacht haben und quasi in ihrem Herzen so mit sich gesprochen haben, oh Gott, warum hast du das jetzt so geführt? Warum müssen wir diesen schweren Weg gehen? Die ganze Straße sind voll, alles ist in Aufregung. Und jetzt kommen wir hier an und wir finden ja nicht einmal eine Herberge. Und meine Frau ist so hochschwanger, dass sie jetzt kurz vor der Niederkunft steht. Und wir haben gar nichts, wo wir unser Haupt niederlegen können. So, ne, das ist so dieser Hintergrund. Zwei junge Menschen auf einer schweren Reise. Ob man jetzt jung ist oder älter ist, ist nicht unsere Reise, die wir miteinander auch gemeinsam unternehmen, eine schwierige, ich kann mir das vorstellen, eine schwierige Reise, ob man jetzt alleine ist, verheiratet ist, eine ganz schwierige Reise. Und mehr als einmal stellt man sich die Frage auf dieser Reise, ach Herr, musste das jetzt wirklich sein? Warum mutest du uns das zu? Warum müssen wir das erleben? Warum werden wir jetzt in diese schwierige Situation gebracht? Das sind unsere Bekannte und Verwandte, die gucken uns an und sagen, also was ist denn da passiert? Die Maria, sie ist schwanger. Ja, das kann doch nicht sein. Und jetzt müssen wir auch noch in dieser Situation eine große Reise auf uns nehmen. Was hat sie wohl getröstet, Maria und Josef? Wie hätten sie den Weg gehen können? Wisst ihr, es gibt ganz, ganz viele Dinge. Ich möchte mit dem Allereinfachsten anfangen, was ich erst mal feststellen will. Der Herr war mit ihnen. Warum? Oh, die Maria trug den Herrn in sich. Als wahrer Mensch, noch nicht geboren, aber doch schon in ihrem Bauch. Und er ist zugleich wahrer Gott. Das hat sie gar nicht leicht verstehen können. Können wir das so leicht verstehen? Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und er war mit ihnen. Haben sie ganz viel davon gespürt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht in den Augenblicken, wo die Reise immer beschwerlicher geworden ist. Und die Maria, wenn sie dann auf dem Lasttier hat reiten können, wie ja doch auch viele annehmen, war trotzdem voller Schmerzen. Und es war mühsam und unwahrscheinlich anstrengend. Und dann gehe sie in eine Herberge und frage, ob also ein Raum frei ist für sie, wo sie übernachten können. Nein, alles besetzt. Haben sie dann den Eindruck gehabt, ach, der Herr ist mit uns? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen möchte ich es euch auch sagen, wenn ihr den Eindruck habt, von den Umständen her, die ihr gerade erlebt, der Herr ist ja gar nicht mit uns, wenn das euer Eindruck ist, bitte lasst euch nie dazu verführen, so etwas anzunehmen. Der Herr lässt seine Kinder nie alleine. Der gute Hirte hat Acht auf alle seine Schafe. Er begleitet uns auf allen unseren Reisen. Er merkt es und spürt es, wenn es uns schwerfällt, wenn Schmerzen da sind, wenn wir irritiert sind, wenn wir traurig sind, wenn wir uns verlassen fühlen, wenn wir auch angegriffen werden. Er merkt es, wenn die Kräfte nachlassen. Er merkt es, wenn Verzweiflung einsetzt. Er spürt das alles. Und er begleitet uns. Er ist mit uns. Er hat dem Josef ein Wort gegeben und hat ihm geholfen, damit umzugehen, was er selber für ihn auch vorbereitet hatte. Und er hat der Maria auch ein Wort gegeben. Der Engel sprach zu ihr, Lukas 1, Vers 30, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Ein Wort Gottes. Und das hat sie nun festhalten dürfen. Und der Josef hat das festhalten dürfen, was er bekommen hat und was er auch von der Maria gehört hat, was der Herr ihr gegeben hat. Nun, das ist das, was wir festhalten dürfen. Schickt der Herr dich auf eine Reise, ohne dir ein Wort zu geben? Es ist leider manchmal so, dass es weniger das Problem darstellt, dass er uns nicht ein Wort geben würde, sondern dass wir uns nicht ein Wort von ihm holen. Dass wir unsere Reise vornehmen, ohne seine Worte in unserem Herzen zu haben. Und das ist dann wirklich schwierig, wenn man das Wort Gottes nicht im Herzen hat und schwierige Wege geführt wird. Wenn man nichts hat, woran man sich festhalten kann, weil dann hält man sich oft an sich selber nur fest oder an andere. Und das ist schrecklich, das immer wieder feststellen zu müssen, ich bin für mich kein Halt und andere können für mich kein Halt auch mir schenken. Das klappt nicht. Wir können uns nicht selber retten. Wir sind nicht in der Lage, uns selber durchzutragen. Niemand vermag uns von außen her diese Kraft zu geben und wir selber haben diese Kraft auch nicht. Und der sich auf Menschen verlässt, der ist verlassen. Der sich aber auf sich selbst auch nur verlässt, der ist auch verlassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auf den Herrn verlassen und sein Wort ergreifen, was er uns mitgeben möchte auf unsere Reise. Nun, hast du in der vergangenen Woche auf den Wege, auf denen du dich befunden hast, das Wort Gottes mit dabei gehabt? Hat es dich begleiten dürfen durch den Tag hindurch? Wenn du mühsam auch durch die Arbeit gegangen bist, wenn du angegriffen worden bist, war dann das Wort Gottes für dich der Trost, den der Herr dir auch schenken wollte? Oh, der Herr lässt uns nie alleine. Der Herr lässt uns nie im Stich. Wir werden es nie sagen können am Ende, Herr, du warst gar nicht da. Ich bin einen schweren Weg gegangen und du hast nicht mir beigestanden. Du bist nicht an meiner Seite gewesen. Der Herr wird uns sagen müssen, du hast es gar nicht wahrgenommen. Ich war die ganze Zeit da. Du hast es gar nicht gesehen. Ich bin da. Ich bin bei dir. Es wird einmal so wunderschön auch im Jesaja uns erklärt und gesagt, dass also der Herr mit uns ist und dass er uns auch begleitet. Jesaja 41, Vers 10. Ich will uns das gerade mal vorlesen und auch uns noch mitgeben für uns als Trost, wenn wir schwere Wege haben. Dort heißt es, Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wie wunderschön ist es, dann ganz praktisch das festzuhalten. Und jetzt kommt so ein Augenblick, wo die ganze Welt zusammenbricht in meinem eigenen Herzen. Ich selber auch eigentlich mir vorkomme, wie, ja, ein Ziegelstein, wo das ganze Haus zusammenfällt und wo ich nun alle Last auf mir liegen habe, um mich herum alles zusammengebrochen. Und jetzt höre ich es, sei nicht ängstlich, ich bin mit dir, fürchte dich nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Nur die Last liegt immer noch auf mir. Ich bin immer noch eingekesselt, ich bin immer noch auch bedrängt. Und trotzdem vermag gerade dann dieses Wort mir zu helfen, das im Glaube zu ergreifen. Alles, was ich jetzt empfinde, alles, was ich jetzt gerade spüre, ist gar nicht so wichtig. Das eine darf ich wissen, mein Herr ist bei mir und wird mich nie verlassen. Das ist Leben aus dem Glauben. Und das gilt es zu lernen. Leben aus dem Glauben. Zwei einfache Leute auf einer schweren Reise. Und der Herr sagt ihnen, ich bin mit dir. Aber ein kleiner Punkt, kleiner weiterer Punkt möchte ich uns noch eigentlich mitgeben. In gewisser Weise ist es vielleicht sogar der allerwichtigste Punkt. Also, wir haben einen Herrscher, der dienen muss. Ein kleiner Ort, der ganz groß herauskommt. Zwei einfache Leute auf einer schweren Reise. Und jetzt, als letztes, ein König wird geboren, für den kein Platz ist. Also, ein König wird geboren, für den kein Platz ist. Lukas 2, Vers 7 heißt es also, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Das Licht scheint in der Finsternis, die Finsternis aber hat es nicht ergriffen. Wie schrecklich ist es. Da kommt der Sohn Gottes und wird Mensch und er wird geboren. Und die Welt hat keinen Raum für ihn, kein Platz in der Herberge. Das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Was kann eigentlich werden, wenn es so aussieht? Was kann eigentlich werden aus dieser Angelegenheit, wenn es stimmt, was Gott sagt, dass kein einziger Mensch ihn sucht? Glaubt ihr das auch? Dass keiner danach Gott sucht. Römer 3 heißt es genauso. Aber dann ist es doch unmöglich, dann kann doch gar niemand gerettet werden. Also das ist dann ganz, ganz unmöglich. Niemand sucht ihn. Niemand ergreift ihn. Und jetzt muss der Herr Jesus seinen Weg gehen und er kann eigentlich gar niemand helfen. Also das wäre so, wenn es darauf ankommen würde, dass der Mensch den ersten Schritt machen muss. Du musst mich erst suchen, dann komme ich zu dir. Nun, niemand würde hier sitzen, wenn das so wäre. Wir alle hätten ihn nicht gesucht. Wir sind von unserer Geburt her Sünder, die Gott hassen, die ihm davonlaufen, die nicht an ihn glauben können. Die nicht in der Lage sind, ihn zu erkennen, es sei denn, der Heilige Geist wirkt in unserem eigenen Herzen diese Erkenntnis und schenkt uns Glaube und erneuert uns. Amen. Und das Evangelium als gute Botschaft zu verkündigen, wo der Herr Jesus Christus kommt, wenn wir zu ihm kommen, ist kein Evangelium. Es ist keine gute Botschaft, weil es voraussetzt, was unmöglich ist. Es ist keiner da, der Gott sucht. Und wir vermögen nicht von uns aus auf den Herrn hinzuzubewegen. Es sei denn, Gott sieht uns. Was wäre das für eine ärmliche Botschaft, wenn ich in die Menge von verlorenen Menschen rufen würde, ach, jetzt komm, streng dich an und schwimm zu mir, dann werde ich dich retten. Was macht der Retter? Nun, der Retter springt ins Wasser und rettet den, der verloren ist. Was macht der Herr Jesus Christus? Er schafft sich Raum. Lukas hat es so wunderschön aufgeschrieben, im 19. Kapitel den Zachäus nun auch besucht. Was sagt er da zu ihm? Da heißt es, Lukas 19, Vers 5, als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn, den Zachäus, und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Wenn der Herr Jesus nicht zu mir gesagt hätte, ich muss heute bei dir einkehren. Und ich wäre heute noch ich wäre wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Wenn der Herr mich nicht errettet hätte, ich hätte ihn nie gesucht. Ich habe kein Interesse an ihm gehabt. Ich habe kein Verlangen nach ihm gehabt. Mein erstes Verlangen war nur ich. Und ich bin etwas Besonderes. Und ich bin etwas ganz Tolles. Und ich kann. Nicht? Und ich weiß. Nicht? Das ist so der natürliche Mensch. Und der Herr hat mich aufgesucht und hat mir geholfen, ihn zu erkennen. Ja, er kann sich Raum verschaffen, auch wenn kein Raum für ihn gemacht wird. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Wahrlich, Gott hat es gefallen, Weise aus dem Morgenland über tausende von Kilometern herzuholen. Das Licht war ihnen aufgeleuchtet. Der Stern hat sie geleitet bis hin zu dieser Krippe. Und da sind Hirten, da kommen wir nächste Woche drauf zu sprechen, auf dem Feld. Und das Licht leuchtete ihnen auf. Und da sind Simeon und Hanna, als der Herr beschnitten wurde. Und der Herr begegnete ihnen. Und sie haben ihn erkannt. Oh ja, der Herr kann sich wirklich Raum verschaffen. Was sollte ich für eine Hoffnung haben für Menschen, denen ich das Wort Gottes weitergeben möchte? Sollte ich hoffen darauf, dass sie so gut wären, den Herrn Jesus Christus anzunehmen? Nun, sie sind nicht gut, so wenige wie ich gut bin. Sie können nicht glauben, so wenig wie ich in der Lage bin zu glauben von mir aus. Sie können nicht Buße tun, so wenig ich in der Lage bin, Buße zu tun von mir aus. Da bin ich doch viel zu stolz dazu. Ich bin doch etwas, ne? Ich komme doch aus einer tollen Familie. Ich bin doch was ganz Besonderes, ne? So quasi denkt der Einzelne, ne? Und baut sich sein eigenes Denkmal. Aber wenn der Herr kommt und sein Licht leuchten lässt, dann werden wir ganz klein. Dann werden wir zu dem, was wir wirklich sind, Sünder, Verlorene. Herr, hilf meinem Unglauben. Das ist dann das, was wir sagen können. Nicht mehr, ich bin was und kann was und tu was und mein Name und meine Familie und alles mögliche andere. Ne? Dann wissen wir kommen, von woher kommen wir? Von Kain und Abel. Was ist unsere Herkunft? Haben wir Grund, stolz zu sein? Können wir sagen, oh, wir sind was? Oh nein. Der Herr allein ist heilig. Der Herr allein verdient die Ehre. Der Herr allein verdient das Recht und hat das Recht, in der Mitte zu stehen. Und wir dürfen auf ihn schauen. Wir dürfen seinem Rede zuhören. Wenn der Herr nicht zu mir geredet hätte oder zu euch geredet hätte, so wie es so wunderschön im Hebräerbrief beschrieben ist, dann würden wir immer noch unsere eigene Rede halten. Und wir würden gar nicht aufhören mit unserer eigenen Rede. Da heißt es im Hebräer 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hatte durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ja, er redet. Oh, und wie wunderbar kann er reden. Wie herrlich ist sein Rede. Wie gesegnet ist sein Rede. Das lernt ein Kind Gottes dann auch zu verstehen, je mehr es wächst. Ne? Es lernt immer besser zu hören und hat immer eine größere Liebe zu diesem Wort. Herr, rede mit mir. Rede, denn dein Knecht hört. Das sagt also, wer hat es gesagt, dem kleinen Samuel? Der Eli. Der Priester hat gesagt, so musst du dann aussagen, wenn der Herr dich ruft. Rede, dein Knecht hört. Und das ist es, was auch ein Kind Gottes, je reifer es wird, je mehr es wächst, lernt es. Herr, rede mit mir. Rede mit mir. Hilf mir. Und noch ein letztes, was ich hier dazufügen muss zu meinem letzten Punkt. Der Name dieses Erlösers, der Name, er sagt schon alles über das, was er zu tun vermag und was er auch tun wird. Denn es wird beschrieben im Matthäus-Evangelium, nicht im Lukas-Evangelium, was für einen Name er bekommen soll. Matthäus 1, Vers 21 sagt der Herr über diesen Namen, wie er heißen soll. Da heißt es, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das ist also wunderschön. Er wird erretten. Also, es ist nicht so, dass der Erlöser, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, jetzt sagen muss, ach, da ist kein Raum, ich kann gar nichts tun. Da ist ein Verlorener, aber ich kann ja gar nichts machen. Ich kann gar nichts machen. Sie sind alle verloren, aber ich kann gar nichts tun. Ich bin nicht in der Lage, irgendetwas zu tun. Das wäre schrecklich, ne? Aber das ist er ja gar nicht. Er heißt Jesus, der Herr ist der Retter. Und er wird erretten. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und das haben wir hier in Deutschland erleben dürfen, wie das Evangelium in der Kirchengeschichte an diesen Ort, in dieses Land gekommen ist. Nicht, weil Deutschland den Heiland gesucht hat. Nicht, weil sie ihre Arme ausgestreckt haben hier, die Germanen, und nach ihm gerufen haben, komm zu uns. Sondern weil er es so beschlossen hatte. Vor Grundlegung der Welt es so beschlossen hatte, dass das Evangelium hierher kommen sollte durch seine Bote, die er ausgesandt hat, und hier Errettung geschehen sollte. Bis hin an den Punkt, wo er in dein eigenes Leben getreten ist. Hast du die Boten eingeladen und hast du sie dir auserwählt? Hast du die Botschaft selber dir erwählt, die dich errettet hat? Hast du den Sohn Gottes vom Himmel herabgeführt, auf die Erde gebracht, dass er für dich das Gesetz erfüllt und für deine Sünde am Kreuz gestorben ist? War es nicht der Plan des himmlischen Vaters, dies zu tun? Er ist der Retter. Der Vater sendet den Sohn. Und der Vater und den Sohn senden den Geist. Und sie haben uns das Wort Gottes gegeben. Was für ein Retter ist er. Oh, er kann sich Raum schaffen. Nun, wenn wir nun für uns weiter auf unserem Weg gehen, und vielleicht darf ich das noch mitgeben für die kommende Woche. Und wir haben diesen Eindruck, ach Herr, in meinem Herzen ist gar kein Raum. Es fehlt mir, das zu tun, was ich auf dem Herzen liege habe. Es fehlt mir wirklich, es umzusetzen. Ich möchte es, aber ich kann es nicht. Das Gute will ich, das Schlechte tue ich, sagte Paulus. Und dann aber darf ich wissen, er kann retten. Er kann mir helfen in dem Bereich, wo ich ganz persönlich gar nicht zurechtkomme. Er kann mir beistehen. Sei es jetzt, dass es also der Umgang ist mit dem Allernächsten, wo mir manchmal so unmöglich erscheint, wo ich Angst davor habe, wo ich auch nicht zurechtkomme, wo ich selbst auch ganz arg auch versage. Sei es nun auch die Treue und die Beständigkeit in der Aufgabe, die ich habe, sei es nun auch dieses Vertrauen, dem Herrn zu vertrauen und weiter mit ihm voranzugehen, sei es auch etwas ganz anderes wie das Bibellesen, Gebet und auch Zeugnis geben, alles, was auch wir uns nur vorstellen können, er vermag es in uns auch zu bewirken. Er ist wirklich der Retter. und wir dürfen ihm vertrauen. Egal, was im Augenblick so unendlich schwer für uns erscheint, dass wir nicht es uns vorstellen können, dass wir es vollbringen können. Er ist in der Lage, uns beizustehen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr Jesus Christus, wir wollen dir dafür danken, dass wir durch deine Gnade erlöst wurden, deine Kinder werden konnten, weil du gekommen bist. Nicht wir sind in den Himmel gestiegen, sondern du bist vom Himmel herabgekommen. Nicht wir haben dich gesucht, sondern du hast uns gesucht. Nicht wir haben dich erwählt, sondern du hast uns erwählt. O Herr, wir danken dir ganz herzlich dafür. Wir preisen dich für diese Errettung. Wir danken dir, dass du auf unserer schweren Reise, auf der wir uns befinden, uns begleitest. O Herr, manchmal spüren wir gar nichts davon und doch bist du da. Doch hältst du unsere Hand und stärkst uns und tröstest uns. O, hab du Dank dafür, Herr, dass du erhaben bist über alle Machthaber und das Geringe so wunderbar stärken kannst und segnen kannst und gebrauchen kannst, so wie du Bethlehem Ephrata gebraucht hast. Ist ein kleiner, unbedeutender Ort. Lass uns ein Ort sein, Herr, wo Menschen gerne hinkommen, wo du in der Mitte stehst und dein Licht leuchtet. Amen. Amen.